Vis-à-vis.
Herr Primus, 33 Jahre, das ist echt eine lange Zeit. Die ganze Zeit bei der Stiftung Warentest. Jetzt gab es gerade einen Festakt mit der Verbraucherschutzministerin für Sie zu Ihren Ehren oder zum Abschied. Wie war es da?
Es war eigentlich ganz toll. Die Verbraucherschutzministerin hat Corona und konnte nicht. Da war die Staatssekretärin da. Aber was besonders schön war, dass alle Mitarbeiter dabei waren und wir wirklich nochmal zusammen gefeiert haben, wie wir das auch früher gemacht haben, wie wir es bei jeder Weihnachtsfeier machen. Und das Wort von der Stiftungsfamilie, das ist wirklich echt und das lebt und das konnte man gestern Abend auch bewundern.
Da gab es doch bestimmt auch jede Menge Anekdoten. Ich weiß nicht, ob von Ihnen oder auch wahrscheinlich von allen anderen. Gibt es eine, an die Sie sich besonders erinnern?
Natürlich gibt es viele Anekdoten aus der Stiftungsarbeit. Also ich denke noch an unseren Test des Preissystems der Bahn, wo wir dann plötzlich Besuch hatten vom Bahnvorstand. Medorn war nicht dabei, aber seine Stellvertreter und Presseleute. Und da war gar kein Gespräch möglich. Da wurde gebrüllt. Und das wurde dann so laut, dass unser Pförtner herbeigekommen ist und hat da ganz vorsichtig gefragt, ob er Hilfe holen soll. Das musste er zwar nicht, aber wir haben uns eigentlich dann durchgesetzt. Wenn man aber inzwischen anguckt, was wir kritisiert haben, hat die Bahn auch manches wieder zurückgedreht. So ist das Leben.
Sie sind 1990 zur Stiftung Warentest gekommen und waren da erst, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, bevor ich angefangen habe, mal in Ihre Vergangenheit zu gucken, bei Finanztest als Redakteur für Recht und Steuern. Und Finanztest war ja gerade neu gegründet worden. Dann später ging es zu Test und dann noch später in den Vorstand. Können Sie sich noch erinnern über die ganzen Jahre, was haben Sie als erstes für ein Thema bearbeitet?
Ich erinnere mich an den ersten Tag sehr gut in der Stiftung Warentest, weil ich am Tage vorher den Berlin-Marathon gelaufen war. Das war der erste durch die Mauer 1990, durch das Brandenburger Tor und natürlich auch durch den Osten, wo es totenstill war auf den Straßen. Und ich hatte blutige Zehen, das erinnere ich mich noch, und war froh, dass es da einen Fahrstuhl gab. Und die Redaktion Finanztest, die saß gar nicht in Berlin, was man mir aber nicht gesagt hat, sondern in Düsseldorf. Und ich kriegte erstmal Aufgaben von Test. Für die Ostzeitschrift Test und Rat, die es damals gab, habe ich irgendwelche Baufinanzierungstipps geschrieben. Also mein Einstieg war sehr unspektakulär.
Aber das war ja in der Wendezeit und da kam ja, so stelle ich mir das vor, plötzlich ganz viele neue Leser, oder? Dazu, also für Test, aber auch für das neue Finanztest. Wie war das mit den Ossis in Anführungsstrichen?
Das war ganz toll, weil wir gemerkt haben, dass wir ein unglaublich gutes Renommee hatten dort. Und wir haben auch am Alexanderplatz und auch in Dresden auf Messen haben wir Verbrauchertipps gegeben. Und der Verbraucher aus dem Osten war schon sehr kritisch, zwar insbesondere gegenüber Banken, Versicherungen und so weiter. Und die kamen immer mit irgendwelchen Verträgen zu uns an Stand, sagten, ist das seriös, ist das seriös? Weil wir als Stiftungsleute galten als die Seriösen. Und natürlich hat in der Zeit Test einen unglaublichen Aufschwung genommen. Finanztest gab es ja gerade ganz frisch. Wir sind zwar auch nach oben geschossen, aber Test ist da über 1 Million Auflage gelaufen, was wir nie hatten vorher. Ja.
So ein Vorurteil über die Deutschen ist ja, dass die kleinkariert sind, Erbsenzähler vielleicht. Ist das ein besonders guter Boden für Warentester oder ist es eigentlich hier mit dem Testgeschehen so ähnlich wie auch in Nachbarländern im Ausland?
Wir haben ja internationale Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen und da sind wir tatsächlich immer die Pingelköppe, die es immer ganz genau wissen wollen. Also ins Detail zu gehen und es ganz genau wissen zu wollen, das ist dann schon eine deutsche Eigenschaft. Und das merken wir dann manchmal, wenn die Augenbrauen hochziehen, wenn wir sagen, da müsste man aber da noch genauer testen und das genauer bewerten. Also ich glaube, da haben wir schon eine besondere Testmentalität. Und das drückt sich auch darin aus, wir arbeiten ja international zusammen, aber die meisten Prüfinstitute, unabhängigen Prüfinstitute, sind in Deutschland.
Die Stiftung Warentest, so könnte man sagen, hat eigentlich eine große Macht. Würden Sie das auch so sagen? Also würden Sie sagen, das stimmt? Und was hat denn die Stiftung Warentest in Ihrer Zeit durch diese Macht verändert oder bewegt?
Wir haben schon eine große Macht, wenn ein Produkt von uns gut bewertet wird und damit auch geworben werden kann mit dem Logo-Lizenzsystem, dann verkauft sich das dann auch sehr gut und ein Produkt, was wir mangelhaft bewerten, ist dann vielleicht kaum verkäuflich. Aber ich glaube, wir haben eine Menge erreicht durch die anspruchsvolle Testmethodik, was dann die Produktqualität insgesamt gehoben hat. So haben wir zum Beispiel in Olivenöl Weichmacher entdeckt, die durch Plastikschläuche wahrscheinlich beim Transport reingekommen sind. Und das ist heute, wenn man Olivenöl zulässt, ein ganz offizieller Test. da schaut man eben nach, ob da Weichmacher drin sind. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel. Oder bei Spielzeugen haben wir Schadstoffe entdeckt. Da wurde dann die Richtlinie auf EU-Ebene heutzutage geändert. Das heißt, wir tragen durch unsere Tests und durch die Methodik auch dazu bei, dass Produkte sich verbessern. Wir feiern noch ein, Mineralwässer hatten früher Keime, weil sie mit minderwertigem Wasser ausgespült wurden, die Flaschen, wenn sie wieder in den Handel kamen. Heute spült man die dann auch wieder mit Mineralwasser aus und dadurch waren da die Keimbelastungen verschwunden. Also da gibt es eine Menge Beispiele, wo wir eigentlich dafür gesorgt haben, dass die Produktqualität insgesamt besser wird, ohne nun ein Produkt da besonders hervorzuheben.
Mit dieser Macht ist es ja auch möglich, einen Hersteller oder ein Produkt, Sie haben es gerade angedeutet, vom Markt zu fegen, nenne ich es mal. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum es öfter Auseinandersetzungen vor Gericht gibt, warum Anbieter versuchen, gerichtlich gegen die Stiftung Warentest vorzugehen. Ich bin nicht sicher, ob ich alles im Blick habe, aber ich hätte gedacht, es ist nur einmal dazu gekommen, dass die Entscheidung zu Ungunsten der Stiftung Warentest ausging bei Rittersport. Korrigieren Sie mich, wenn das nicht richtig ist.
Das ist so richtig. Da muss man dazu sagen, dass das ganz schnell geht. Also es gibt Discounter, die listen ein Produkt schon aus, wenn es ein befriedigend bei der Stiftung Warentest geht, was ja noch kein schlechtes Urteil ist. Und Rittersport, ja, da haben wir uns eigentlich einen Fehler gemacht, dass wir uns falsch ausgedrückt haben. Wir haben damals, ging es um Piperonal, einen künstlichen Aromastoff, der aber auch natürlich vorkommt. Und wir haben einfach, weil der natürliche Aromastoff Piperonal so teuer ist, vermutet, dass die einen künstlichen Aromastoff Piperonal in der Rittersport haben. Wir haben aber leider nicht geschrieben, dass wir es vermuten oder schlussfolgern, sondern wir haben geschrieben, wir hätten es nachgewiesen. Den Nachweis konnten wir nicht führen. Und da hat das Gericht gesagt, wenn die Stiftung Warentest sagt, nachgewiesen, dann muss es auch nachweisen können. Das konnten wir nicht, deshalb haben wir auch die einstweilige Verfügung akzeptiert. Was da nun wirklich drin war, ist bis heute offen. Und wenn Sie heute mal so eine Rittersport-Anpackung gucken, da steht gar nichts mehr von natürlichen Aromastoffen. Also die Sache selbst ist offen geblieben. Wir haben uns da schlecht angestellt und das schlecht formuliert. Wir akzeptieren das auch und haben da auch intern natürlich Konsequenzen gezogen, was die Sorgfalt angeht.
Gab es auch Leute in der Geschichte, in Ihrer Geschichte bei der Stiftung Warentest, die so ein schlechtes Qualitätsurteil persönlich genommen haben? Anbieter, die auch Ihnen das persönlich krumm genommen haben?
Da gibt es einen ganz prominenten Fall, da würde ich mal sagen, sie nimmt es heute noch übel, das ist Uschi Glas mit der Uschi Glas Haut nach Face Cream. Das war nun eigentlich vom Testergebnis so klar wie Kloßbrühe, 30 Probanden, 7 hatten Pickel, Hautausschläge, alles Mögliche und da konnte es nur ein mangelhaft geben und die Creme war auch einfach sehr, sehr schlecht, weil da so viele Konservierungsstoffe drin waren. Gut, wir haben den Prozess gewonnen, diese Vertriebskosmetik, wo sie ihren Namen hergegeben hat, die ist pleite gegangen, aber Uschi Glas verfolgt das mutmaßlich heute noch. Vor 10 Jahren haben wir uns einmal in einer Talkshow getroffen bei Maischberger, da war auch keine Gnade und kein Einsehen, da hat sie der böse Mann von der Stiftung, der ihre Existenz ruiniert hat, also das war schon heftig, aber unbegründet.
Wir leben ja jetzt gerade in einer Zeit seit 2 Jahren vielleicht mit einer total hohen Inflation. Und es gibt immer mehr Menschen und viele Menschen, denen fehlt das Geld zum Konsumieren, auch zum Konsumieren der Produkte, die sie testen. Ist das irgendwie aufgefallen in Ihrer Arbeit? Haben Sie das bemerkt? Hat sich dadurch was geändert?
Es ist ja so, dass wir ja gleichzeitig immer wieder nachweisen können, dass man sehr gute Produkte auch preiswert kaufen kann in vielen Bereichen. Die Cremes waren zum Beispiel ein Beispiel, Geschirrspültabs. Seife. Und da haben wir auch einen Vergleich gemacht im Lebensmittelbereich, Markenware gegen Discounterprodukte, also Eigenmarken, und haben festgestellt, gleiche Qualität, teilweise bessere Qualität, zu viel günstigem Preis. Also da liefern wir auch was, aber Sie haben natürlich recht, die Leute gucken genauer hin. Das stärkt aber eher noch die Bindung an die Stiftung, weil man da eben auch das gut getestete, günstige Produkt genannt bekommt.
Merken Sie das auch bei Ihren Verkaufszahlen? Scheuen sich die Verbraucher eher jetzt seit den letzten Monaten oder Jahren zu ihren Testergebnissen zu greifen?
Es ist eher eine Verschiebung da, interessanterweise genau in den Finanzbereich. Die Leute wissen, dass die Rente immer geringer wird, dass man privat vorsorgen muss, dass man Geld anlegen muss. Da ist das Zauberwort ETF, die Fonds, was viele tun. Und da sind die Tests ausgesprochen nachgefragt. Also wir erleben da eigentlich keinen Einbruch, wobei man auch sagen muss, es ist sicherlich so, dass das Klientel was Test, Finanztest liest oder test.de nutzt, ein Klientel ist, das sind die Information Seeker, um es in Neudeutsch auszudrücken, die sich immer um Informationen kümmern, denen es meistens auch wirtschaftlich ganz gut geht und nicht die, die vielleicht dringend solche Informationen brauchten.
Ihre Nachfolgerin ist Julia Bönisch, die schon vor 3 Jahren, glaube ich, zur Stiftung Warentest kam, um zum Thema digitale Transformation auch zu arbeiten. Was meinen Sie, was wird anders, wenn Sie weg sind?
Was wird anders? Wir sind natürlich völlig unterschiedliche Persönlichkeiten, aber wir schätzen uns ausgesprochen. Ich habe ja damals alles getan, um Frau Bönisch zur Stiftung Warentest zu kriegen. Wie man sieht, erfolgreich. Und sie hat gestern Abend so schön gesagt, sie wäre eigentlich, was Schöneres kann man eigentlich nicht hören, wegen dem Chef zu dieser Organisation gegangen. Über die Organisation hätte sie noch gar nicht so viel gewusst und sie hätte es keine Minute bereut. Also es werden andere Akzente sein, das ist ganz klar. Wenn eine 43-jährige Frau einen 68-jährigen alten weißen Mann ablöst, da wird sicherlich manches anders werden. Aber unsere Prinzipien bleiben und ich bin sehr, sehr frohgemut, dass wir da erfolgreich sein werden. Weil Digitalisierung, damit müssen wir kämpfen. Print geht zurück, es wird immer weniger Hefte gekauft. Wir müssen das ausgleichen durch Erlöse über Online. Wir müssen uns neue Formate ausdenken und das funktioniert aber gut. Test.de boomt und kann derzeit die Rückgänge bei den Printauflagen, die ja sehr hoch sind, auffangen. Und das ist gut.
68 sind Sie. Da hätten Sie doch eigentlich schon eher in Rente gehen können, oder? Warum haben Sie das nicht gemacht?
Das hängt direkt mit der Nachfolgerin zusammen, weil ich die zur Stiftung gebracht habe und wir dann aber dachten, dass sie noch ein bisschen Begleitung braucht, sich da entwickeln kann als Bereichsleiterin digitale Transformation und Publikation. Aber jetzt ist es auch gut, und ich freue mich auf die Zukunft als Rentner.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.